Diese Podcast-Folge wird vom Anbieter unterstützt und gesponsert.
Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
2030 ohne Kasse. Stirbt das Kassensystem, wie wir es heute kennen? Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, wenn du da draußen als Gastgeber oder Gastgeberin heute hier zuhörst, kennst du sicherlich die Diskussion, Kassensysteme sind teuer, kompliziert, voller Verträge, langfristig und gefühlt einige Systeme schon sehr veraltet, bevor sie richtig anfangen zu laufen. Ein bisschen überspitzt gesagt, gebe ich zu, aber viele sagen, das Ding hält mich eher auf, als dass es mir hilft. Und gleichzeitig hängt an der Kasse alles dran. Das ist der Mittelpunkt, das Herzstück des Unternehmens. Abrechnung, Steuern, Prozesse, Compliance, einfach alles. Ja, und genau darüber sprechen wir heute. Denn die große Frage ist nicht nur, welche Kasse kaufe ich oder für welche Kasse entscheide ich mich, sondern brauche ich in 5 Jahren überhaupt noch eine klassische Kasse? So wie wir sie heute kennen. Oder wird das Smartphone meiner Gäste zur neuen Kasse? Und mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 10 Jahren intensiv mit genau diesem Thema. Markus Bernhard ist Gründer und Geschäftsführer von Ready to Order und kennt Kassensysteme nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus regulatorischer und unternehmerischer Perspektive. Mit einem juristischen Background und einem betriebswirtschaftlichen Studium bringt er etwas mit, das in unserer Branche selten ist. Er versteht einmal Technik, Gesetze und die Realität in der Gastronomie. Und Markus begleitet Betriebe dabei, ihre Prozesse zu digitalisieren. Und er zeigt, wie Kassensysteme mehr sein können als nur ein notwendiges Übel, das, was wir haben müssen. Nämlich ein echter Enabler für Effizienz, Transparenz und bessere Entscheidungen. Gleichzeitig stellt er sich auch unbequemen Fragen. Davon habe ich tatsächlich heute 1, 2 im Gepäck. Investitionssicherheit zum Beispiel, Datenschutz, Abhängigkeit von Technologie und der ehrlichen Frage, ob sein eigenes Geschäftsmodell vielleicht irgendwann überflüssig wird. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Markus. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
Ja, vielen Dank, Markus. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, weil ich gucke sehr gerne in die Kristallkugel. Was passiert in der Zukunft gerade jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz, was auf uns niederprasselt? Und ja, deswegen reibe ich gerne die Glaskugel und schaue mal ein bisschen ein paar Jahre in die Zukunft und lass mich mal inspirieren, was da alles so passiert. Und du hast uns ja auch ein paar Ideen mitgebracht, was in der nächsten Zeit auf uns zukommen könnte, gerade im Bereich Payment. Wenn wir direkt mal ins Thema einsteigen, ich habe ja gerade so ein bisschen überspitzt gesagt, notwendiges Übel und brauchen wir das überhaupt noch oder das Ding hält mich mehr auf. Sind das auch so Stimmen, die du aus der Gastronomie hörst oder eher weniger?
Also das Wichtigste ist natürlich, dass man am Ende als Unternehmer ein vernünftiges Setup wählt, das die Geschäftsprozesse verbessert und am Ende die Effizienz steigert. Und ich sage mal, es gibt einfach am Markt so viele Bandbreiten an unterschiedlichen Systemen. Es fängt mal an, also es gibt ja auch Unternehmer, die heute noch gar keine Kasse im Einsatz haben, die nach wie vor mit offener Ladenkasse arbeiten und andere, die sehr veraltete Lösungen haben oder auch bereits modernere Lösungen, aber diese nicht entsprechend für ihren Betrieb oder ihr Unternehmen entsprechend eingerichtet haben. Und egal, wie man es dann dreht, wenn das System nicht so weit optimiert ist auf dem Betrieb, dann wird es am Ende zur Qual, zur Last oder etwas mit mühsam. Auf der anderen Seite, wenn man das System richtig optimiert und auch iteriert über die Zeit, dann kann es zum enormen Enabler werden und am Ende auch wirklich Zeit und Geld sparen.
Ja, ich nehme häufig wahr, einerseits, dass viele Gastronomen, vielleicht haben sie ihr Kassensystem schon seit 10 Jahren oder länger und wissen gar nicht, was ihre Kasse unter der Motorhaube hat. Also nutzen vielleicht nur 10% von dem, was sie eigentlich kann, haben sich nie wieder mit auseinandergesetzt und sagen immer, oh, die Funktion fehlt und das kann ich nicht. Aber eigentlich kann sie es schon. Man hat sich nur nicht mehr mit seinem Kassenanbieter auseinandergesetzt oder in Verbindung gesetzt. Das ist das eine, was ich erlebe. Und das zweite ist, auch schon, ich habe meine Kasse seit 10, 20 Jahren und im Endeffekt, der Gastronom gegenüber hat mir damals erzählt, er hätte auch diese Kasse und die wäre gut und dann passt die auch für mich und dann nehme ich die auch. Und am Ende des Tages, ja, war ich gar nicht so zufrieden, habe 50.000 Euro bezahlt, jetzt übertrieben gesagt, ne? Habe ganz viel Geld bezahlt und jetzt ist er halt da und jetzt muss ich dieses notwendige Übel gehen, aber verbrenne jeden Tag in meinen Prozessen Geld. Das sind so die beiden Worst Cases, die ich kenne und die ich so zwischendurch mal wahrnehme. Kommt dir das bekannt vor?
Absolut, ja. Und da ist auch der wichtige Knackpunkt. Kasse ist nicht gleich Kasse. Es gibt traditionell Kassen und wenn man von Kasse spricht, denken viele an eine Hardware, an ein Gerät, etwas, was ich physisch angreifen kann. Das kaufe ich einmal, stelle mir in den Laden und dann arbeite ich so lange, bis das Ding irgendwann einmal sich nicht mehr einschalten lässt. Und da bin ich bei dir. Also wenn man das vor 10 Jahren gekauft hat, dann wird das heute mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr die neuesten Standards oder auch die neuesten Möglichkeiten bieten. Und auf der anderen Seite gibt es eben Softwareplattformen oder Kassenplattformen, die sich interaktiv weiterentwickeln, ja, die laufend Updates eingespielt bekommen. Das heißt, das Produkt, das man heute hat, ist nicht mehr das gleiche wie vor 10 Jahren, sondern man hat jedes Monat alle Zyklen immer wieder neue Funktionen und auch immer diese Updates inkludiert, die auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern. Und da entsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass man sich dann beschäftigt. Was kann denn die Kasse heute schon, was sie vielleicht vor einigen Zeit noch nicht konnte? Gibt es Schnittstellenmöglichkeiten und so weiter? Daher als Unternehmer ist es immer wichtig, auch nicht nur der Gewohnheit zu folgen. Ja, ich weiß, Menschen sind oft ein Gewohnheitstier, wie man sagt, sondern auch hier die Möglichkeiten eben immer in regelmäßigen Abständen sich nochmal zu hinterfragen, zu iterieren und immer mit einem Versuch, kritischen Blick aufs eigene Unternehmen auch zu werfen.
Ja, vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Der erste Schritt wäre vielleicht sogar schon, wenn man sagt, okay, ich bin nicht mehr up to date, ich weiß nicht mehr genau, was bei mir geht und was nicht geht. Die meisten Anbieter bieten so eine Art Newsletter oder Infopapier an, dass man sich irgendwo einträgt und dann kriegt man regelmäßig Updates, Produktupdates, weiß, was für Funktionalitäten hinzukommen, Releases und so weiter. Was steht auf der Agenda für die Zukunft? Dann ist man da immer ganz gut informiert. Am besten diesen Newsletter dann auch nicht löschen, sondern aufmerksam lesen. Und dann ist man immer gut informiert und muss auch nicht zwingend mit seinem Anbieter sprechen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt für die Kategorie Nummer 1, die ich vorhin genannt habe. Wenn wir jetzt an ein Kassensystem denken, und mit einem Kassensystem meine ich einmal die Software-Seite und die Hardware-Seite, einfach das vollumfängliche System, ist es ja häufig so, dass heute viele tausend Euro investiert werden müssen bei dem einen oder anderen Hersteller. Und wie lange glaubst du, ist so eine Investition noch sicher? Oder riskiert man, dass man sagt, in 3, 4 Jahren hat sich jetzt alles geändert durch KI und Co. und wir brauchen das eigentlich gar nicht?
Also wenn man sich immer die Historie in den letzten Jahren ansieht, vor 15 Jahren war es einfach üblich, dass man sich hier sehr proprietäre, teure Hardware anschafft. Meist auch, sagen wir mal, mit sehr Standard, also mit nicht viel änderbaren Möglichkeiten. Und die sind dann in die 5.000, 10.000 Euro gegangen bei größeren Betrieben. Man muss dazu sagen, das waren natürlich Hardwareprodukte, die waren auf längere Zeit ausgelegt, aber auch jetzt nicht wirklich updatebar, was Software betrifft, also eher standardisiert. Wenn man jetzt sagt, modernere Lösungen haben hier die Möglichkeit, speziell auch auf Android-basierte Geräte zu greifen, die in der Anschaffung deutlich günstiger sind, allerdings vermutlich dann nicht die ganz lange Lebensdauer haben, wie zum Beispiel eine Kasse, die sagt, ich will die 10 Jahre verwenden. Ja, also wir sagen mal so, Android-Geräte haben dann eine tendenziell kürzere Lebenszeit. Das ist aber interessanterweise nicht per se geknüpft an der Hardware-Möglichkeit, sondern tatsächlich sind es die Zyklen der großen Tech-Companies, die sich auch in den letzten Jahren dahingehend verändert haben. Man sieht es ja auch, Microsoft hat ja auch mit Windows 10 Einstellungen in den letzten Monaten sehr, sehr viel für Furore gesorgt und eigentlich noch immer funktionierende Hardware nicht mehr up-to-date gebracht. Ja. Und das sind sozusagen die Zyklen. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, unsere Hardware, die wir heute verkaufen, wird 10 Jahre im Markt sein, sondern wir haben hier einen Zyklus von 3 bis 5 Jahren, wo wir sagen, das sind ungefähr das Spektrum, wo die Lebenszeit ausgelegt ist. Das gibt natürlich Abweichungen. Natürlich hängt es auch stark davon ab, wie stark das Gerät verwendet wird. Ja, gerade in der Gastronomie, wir kennen es alle, das Mobilgerät, das fällt nicht nur einmal runter, das kann auch öfter auf den Boden fallen. Und dementsprechend ist es auch sozusagen ein anderes Setup, dass man sagt, man hat nicht diese hohen Investitionskosten am Anfang, man hat hier Hardware, die günstiger ist, und dafür hat man die Möglichkeit aber auch dann nach einigen Jahren auch wieder abzugraden und entsprechend den neuesten Standards und vor allem auch sicherheitsrelevante Standards zu erfüllen.
Ich habe jetzt aus deiner Antwort heraus, habe ich jetzt zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Auf der einen Seite spielt das ja auf ein Thema ein, so in der heutigen Zeit muss man ja wesentlich flexibler sein als noch vor, ich sag mal, 20 Jahren. Jetzt muss man sein Konzept schnell mal anpassen. Das heißt, wenn man Konzept anpasst, muss man Prozesse anpassen. Da muss natürlich das digitale System, was man fährt, im Bereich Kasse und Co., muss natürlich dann auch sich diesen neuen Prozessen und diesem neuen Konzept anpassen. Deswegen spielt das ja auf jeden Fall darauf ein, dass man flexibler wird, wenn man sich nicht 20 Jahre an Hardware binden muss. Ich überspitze das jetzt alles mal zeitlich. Das ist ja grundsätzlich gut, wenn die Laufzeit für Hardware kürzer wird. Und das andere ist, ich hatte früher, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, korrigier mich da bitte, früher hatte ich immer so das Wissen oder war ich der Meinung, dass Kassenanbieter das Geld mit Hardware verdienen, mit Hardware und längerfristigen Verträgen, dass da die Kohle gemacht wird grundsätzlich oder das Geld verdient wird. Und wenn sich das jetzt ändert, haben Kassenanbieter nicht grundsätzlich ein sehr starkes Eigeninteresse daran, viel Hardware zu verkaufen und dieses Geschäftsmodell eigentlich zu erhalten? Oder sehe ich das falsch?
Da gibt es natürlich jetzt zwei unterschiedliche Perspektiven und Strömungen. Ja, da gibt es die traditionellen Kassenanbieter oder Kassenhändler auch in vielen Fällen, die tatsächlich, ich sag mal, aus dem Kofferraum verkauft haben. Und da ist es einfach so, ich verkaufe dir eine Kasse, du gibst mir, ich sag 3.000, 4.000, 5.000 Euro Cash, ich verdiene meine Marge und damit habe ich sozusagen mein Business aufrechterhalten. Modernere Anbieter, für die ist Hardware eigentlich ein Enabler. Ja, und es gibt Anbieter, und da können wir auch dazu, die teilweise Hardware unter dem Einkaufspreis abgeben, um einfach sicherzustellen, dass Kunden ein funktionierendes Setup haben. Also gerade auch in Verbindung mit Kartenzahlungsterminals, da verdient man nicht mit Hardware. Also im Gegenteil, das Gerät kostet deutlich mehr im Einkauf, als man das dann abgibt, weil am Ende ist das sozusagen das Element, das benötigt wird, um am Ende auch dann damit arbeiten zu können. Und ich kann auch von uns sprechen, wir haben 2015 begonnen und ganz am Anfang, wir wollten eigentlich Hardware gar nicht mit Hardware zu tun haben. Allerdings haben wir festgestellt, dass viele Kunden es sehr wohl begrüßen, wenn ein Anbieter sagt, wir bringen dir alles, du musst dich um nichts kümmern, du sagst uns, was du grob für ein Unternehmen hast, wir machen dir eine Empfehlung, wir schicken dir alles, es ist automatisch möglichst einfach einzurichten und damit nehmen wir dir alle Sorgen. In dem Moment, wo Kunden selbst dann wieder mit Hardware sich überlegen müssen, was ist kompatibel, was brauche ich, wo kaufe ich das, wird es kompliziert. Also auf deine Frage einzugehen, moderne Anbieter haben im Normalfall ein Geschäftsmodell, das nicht auf Hardware-Umsätze fokussiert ist, sondern tatsächlich auf den Dienstleistungsbereich, um hier auch entsprechend Mehrwert zu schaffen.
Da habe ich wieder zwei Punkte zu. Erstmal die Frage, merkst du, das ist jetzt 10 Jahre, merkst du, dass sich über die Zeit hinweg auch vielleicht im Hinblick, dass jetzt jüngere Gastronomen neu hinzukommen, verändert sich das oder bleibt das konstant gleich, dass sie sagen, du, mir egal, kümmere dich drum und stell mir auch alles dahin?
Wir haben in Deutschland in den letzten 10 Jahren sehr wohl einen enormen Wandel wahrgenommen. Ja, ich sage, vor 10 Jahren war der typische Kassenverkauf über den lokalen Kassenvertrieb. Ich sage mal, da gab es natürlich, ich sag, die lokalen Firmen, die einfach gewisse Regionen dominiert haben. Wenn man eine Kasse gebraucht hat, ist man dorthin gegangen, man hat eine gewisse Auswahl bekommen und dort eingekauft. Es war auch diese gefühlt, der Kassenhändler oder der Kassenpartner muss in der Nähe sein, weil wenn was ist, dann muss der vorbeikommen. Das war sehr, sehr stark verankert. Und von Anfang an haben wir uns gedacht, warum muss das so sein? Ja, und man hat ja auch 2015 schon gemerkt, dass viele Lösungen gar nicht mehr diese physische Präsenz brauchen. Und das haben wir in der Produktentwicklung und in dem, wie wir unsere Prozesse als Unternehmen ausgestaltet haben, im absoluten Vorderfront immer mitbedacht. Wie können wir schaffen, Unternehmen mit einer Kasse und mit unserem Support auszustatten, ohne physisch vor Ort zu sein? Weil am Ende, in dem Moment, wo die Anfahrtszeit irgendwie eine Stunde oder 30 Minuten überschreitet, ist es eigentlich nicht mehr wirklich realistisch, dass man den Kunden oft vor Ort besuchen kann. Und damit ist eben das Konzept entstanden, so wirklich Plug and Play, im Self-Service sozusagen, nicht Kasse komplett einzurichten, Hardware zu schicken und das Ganze eben aufzubauen. Und da merken wir, da hat sich der Markt verändert. Also es gibt heutzutage viele Anbieter, die mittlerweile rein, sage ich mal, im Remote-Setup arbeiten und hier Unternehmen einfach das zuschicken mit Videoanleitungen, mit einem Telefonsupport und Unterstützung, dass die Kasse läuft. Und dann gibt es auf der anderen Seite immer noch die traditionellen Anbieter, die damit punkten wollen, ich komme zu dir, du siehst mich physisch, du siehst mich persönlich. Und ich sage mal, der Anteil der Unternehmer, die das benötigen oder brauchen, der wird stetig kleiner. Aber der ist in Deutschland immer noch sehr, sehr hoch. Und es werden immer noch sehr, sehr viele Kassen tatsächlich offline verkauft.
Mich würde mal interessieren, wieso der Unterschied ist zwischen dem, die sagen, ich meine, auf die Zahlen, vielleicht können wir da mal im Nachgang recherchieren und auf die Suche gehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Zahlen zu. Aber zu denen, die sagen, nee, ich brauche noch hier das alte System oder jemanden, der vorbeikommt, der mir das hinstellt und versus schick mir zu, wir machen das am Telefon und die dann schon ein bisschen offener geworden sind. Also ich hätte jetzt gesagt, vor 15, 20 Jahren, wo ich so eingestiegen bin in die Branche, hätte ich gesagt 95% Variante A. Aber ich glaube mittlerweile vielleicht, keine Ahnung, gefühlt 50-50. Ich schaue mal, ich mache mal Deep Research. Vielleicht komme ich auf.
Macht Sinn, ja. Also ich sage mal, mit 50-50 ist man vermutlich gar nicht so schlecht dran. Tatsächlich glauben wir, dass die Zahl der Kassen, die tatsächlich über lokale Kassenhändler verkauft werden, tatsächlich noch über die Hälfte ist, versus jetzt wirklich rein online und digital.
Und wenn sich das jetzt so gewandelt hat und sich dann jetzt auch in den Jahren etabliert, dann ist das ja gut grundsätzlich, weil wir sparen da, finde ich, eine ganze Ecke Ressourcen, können dann ganz andere Preise anbieten. Die Frage, wenn jetzt das Geld nicht mehr mit der Hardware verdient wird, wie muss sich dann das Geschäftsmodell verändern, damit man dann weiterhin lukrativ bleibt? Also ist jetzt würde mich mal interessieren, ändert sich dann das komplette Geschäftsmodell dadurch? Weil ich glaube, so jetzt mein Gedanke dahinter, wenn man Hardware mit anbietet, da kann man ganz andere Margen noch reinpacken, als wenn man jetzt Software anbietet. Bei Software hat man immer irgendwo eine gewisse Preissensibilität beim Gastronomen, der sagt, okay, so und so viel darf das kosten. Wenn es teurer wird, dann ist mir das einfach zu teuer. Um die Frage zu kurz zu halten, muss sich da nicht das komplette Geschäftsmodell eines Anbieters, eines Kassenanbieters ändern, damit man noch irgendwie lukrativ wirtschaftlich arbeiten kann?
Also da sind wir jetzt wieder in diesem generellen Marktveränderungsmodell. Also wir sagen, und da spreche ich jetzt sozusagen aus einer Blick eines sozusagen moderneren, serviceorientierten Anbieters, unser Ziel ist es, als Partner des Kunden aufzutreten und nicht nur reine Software zu verkaufen, sondern am Ende eine Dienstleistung, die es ermöglicht, dass Unternehmer ihr Unternehmen möglichst erfolgreich betreiben können, mit einer Art Unterstützung. Und da beginnt es, und es ist immer unser Ansatz, dass er alles, was mit dem Thema Kasse zu tun hat, möglichst schnell abwickeln kann. Das heißt, Schnelligkeit, ganz, ganz wichtig. Und es beginnt mit dem ersten Touchpoint mit dem möglichen Kassenpartner. Wie schnell kann ich mit ihm sprechen? Wie schnell kriege ich meine Hardware und mein Setup geliefert? Kann ich sogar vielleicht mein eigenes iPad verwenden, um dort schon mal loszulegen? Brauche ich einen Belegdrucker, Kartenzahlung? All diese Elemente, um mal richtig schnell starten zu können, das sind wir als ganz klassisches Element, um mal loszustarten. Ist auch eine Dienstleistung. Jeder Tag, der das länger dauert, um das Unternehmen eigentlich starten zu können, verliere ich ja schon wieder was. Und es zieht sich dann durch über die Laufzeit. Am Ende haben wir laufende Erneuerungen, sei es regulatorische Erneuerungen. Da will ich einen Partner haben, auf den ich mich verlassen kann, dass sich der darum kümmert. Jetzt gebe ich bestes Beispiel. Wir hatten in Deutschland im Mitte Dezember um die Weihnachtszeit herum eine Gesetzesänderung, dass mit 1. Januar sich die Steuersätze ändern. So, jetzt muss man mal ehrlich überlegen, wie viel Zeit bleibt da eigentlich übrig, dass man da als Unternehmen reagieren kann und speziell als Kassenanbieter, wenn man nicht hier ein vernünftiges Setup hat. Und ich sage mal, moderne Lösungen, wo wir auch dazugehören, sind die, okay, wir kriegen das mit, wir haben natürlich unsere Kontakte auch hier, dass wir sofort mitkriegen, okay, es gab diese Gesetzesänderung, das wird in der Kasse sofort hinterlegt. Es gibt den Newsletter, den du auch vorhin angesprochen hast, der kommt dann sogar noch vor einem Jahreswechsel, so hey, es ist alles vorbereitet und sobald der Jahreswechsel vollzogen ist, dann kannst du im wenigsten Klicks diese neuen Steuersätze aktivieren und damit bist du schon gerüstet und du sparst dir ab dem Tag Zeit. Versus, ich habe vielleicht eine Offline-Lösung, wo ich nicht online verbunden bin oder wo mein Kassenpartner das nicht automatisieren kann. Ich muss vielleicht meinen Termin buchen. Dann kann man sich vorstellen, wie viel Zeit der hat, wenn alle gleichzeitig das umstellen wollen. Und damit zieht sich das natürlich hinaus. Und klar, ich habe vielleicht dann nur Hardware bezahlt und so, aber ich muss dann auch die Dienstleistung extra bezahlen. Und da sagen wir lieber einen planbaren monatlichen oder jährlichen Betrag und einen Partner im Hintergrund, wo man weiß, wenn sich was ändert, die kümmern sich drum und ich habe einfach mit damit eigentlich gar keine Sorgen.
Ja, und viele scheuen an der Stelle immer, wenn ich jetzt viele tausend Euro für, ich habe mich für ein Kassensystem entschieden, vor einigen Jahren, habe dann viele tausend Euro investiert. Okay, stelle dann irgendwann fest, war nicht die cleverste Idee, weil mein Konzept, meine Prozesse sind ganz anders, dass die Funktionalitäten geben das gar nicht her. Die scheuen dann zu wechseln, weil das ist ja ein großer Invest gewesen. Aber man sollte sich mal hinsetzen und überlegen, wie viel Geld verbrenne ich denn mit den Prozessen, die meine Mitarbeiter, also die Hände, die sich falsch bewegen, die Füße, die sich falsch bewegen oder zu viel bewegen, wie viel Geld kostet mich das am Tag? Und wenn ich mir das hochrechne, ganz, ganz häufig, komme ich dann ganz schnell auf die gleiche Summe oder wesentlich höher, sodass es sich häufig schon nach einem Jahr oder zweiten Jahr rentieren würde, wenn ich wechseln würde zu einem System, was meine Prozesse auch widerspiegeln kann und die Funktionalitäten mitbringt. Also das muss sich jeder mal ausrechnen und einfach die Scheu verlieren, dann zu sagen, okay, ich tue es beiseite und entscheide mich für was anderes oder für was Neues.
Da kann man auch noch ganz kurz ergänzen. Nur weil ich eine Hardware gekauft habe und darauf eine alte oder vermutlich nicht passende Kassensoftware draufläuft, heißt ja nicht, dass die Hardware dementsprechend nicht mehr genutzt werden kann. Also es gibt ja auch viele, viele Lösungen, die bestehende Hardware weiterverwenden können. Ja, also gerade plattformübergreifende Lösungen. Und das haben wir uns ja auch von Anfang an in den Fokus gesetzt. Ja, viele, die haben vielleicht eine Windows-Kasse sich gekauft mit einer vielleicht nicht mehr ganz so modernen Software und kommen dann drauf, ich möchte was Besseres, aber jetzt habe ich diese Windows-Kasse schon, die funktioniert ja eigentlich noch. Dann kann man ganz einfach natürlich auch auf der Windows-Kasse entsprechend modernere Software zum Laufen bringen, genauso mit den Belegdruckern. Und damit kann ich eigentlich die Kasse, die ich investiert habe, ohne jetzt eine komplette Hardware neu zu kaufen, extrem modernisieren und wirklich mich sozusagen auf eine neue Lösung sozusagen entscheiden. Und das mit einem sehr, sehr geringen Initialinvest.
Und wenn wir jetzt mal ein paar Schritte zurückgehen, ich hatte in der Anmoderation ein bisschen überspitzt gesagt, dass ich behaupte, in 5 Jahren brauchen wir kein Kassensystem mehr, kein klassisches. Das Smartphone wäre dann die neue Payment-Methode der Gäste. Wie realistisch ist das aus deiner Sicht und wo siehst du die größten Stolpersteine?
Also eins ist ganz klar, es verändert sich momentan die Welt schneller als jemals zuvor. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren. Ich kann eine kurze Anekdote erzählen, ja. Und zwar kurz bevor wir gegründet haben, 2015, gab es bei uns in Österreich bei McDonald's bereits eine App zum selber bestellen und dann abholen. Das war sozusagen noch vor den ganzen Zeiten, wo alles mit diesen Terminals aufgebaut war. Und das war so der Traum. Ich bin am Weg zu McDonald's, lange Schlange, ich nehme die App, bestell, meine Nummer scheint auf, ich gehe an der Schlange vorbei, hole mir es ab und habe mein Essen schneller als alle anderen. Das war so wirklich, wow, Game Changer. Aber, und das hat McDonald's erkannt, zu dem Zeitpunkt waren die meisten Konsumenten nicht so weit, sich selbst die App runterzuladen, hier zu bestellen und dann mein Essen abzuholen. Das heißt, die haben erkannt, es braucht hier einen Zwischenschritt. Und die haben dann begonnen, die Terminals aufzustellen. Ich kann mich noch gut erinnern, das war am Anfang sehr ungewohnt. Da wollte man lieber zum Schalter gehen, da kann man einfach erzielen, kann fragen, blablabla. Und dann irgendwann haben die aber sukzessive das eingefordert, diese Terminals aufgestellt und die Schalter zurückgefahren. Das heißt, die großen Konzerne, in dem Fall hier McDonald's, haben eigentlich so eine Art Marktwandel, eine Erziehung vollbracht, um Konsumenten dafür vorzubereiten, dass sie selbst bestellen. Und was sehen wir jetzt? Jetzt geht es in die nächste Phase und jetzt kommt das Smartphone wieder in die, sozusagen wieder in den Mittelpunkt, weil diese Terminals sind extrem auch aufwendig und teuer in der Wartung. Wir kennen es so oft, Papierstau, Terminal hängt sich auf, blibla, ja, das sind verschiedene andere Themen. Und jetzt ist das Smartphone auch wieder mehr im Fokus und jetzt geht die Reise weiter. Jetzt haben wir ja den Konsument schon mal dazu gebracht, selber zu bestellen. Naja, jetzt kann man auch dazu bringen, dass er sein eigenes Smartphone verwendet. Und das sehen wir jetzt und wir reden von, ich habe vor 10 Jahren eben davon gesprochen, jetzt hat es, sagen wir, einige Jahre gebraucht, den Konsumenten dahin zu bringen, sicher dann auch nochmal einige Jahre brauchen. Und am Ende wird es ein Hybrid-Setup sein, sehr, sehr lange, dass wir den Gast mit einbinden. Leider sind ja viele Lösungen haben sich nicht wirklich durchgesetzt, die genau diese am Tisch bestellen, am Tisch bezahlen, Lösungen nicht durchgesetzt. Es gab eine sehr, sehr große Fragmentierung. Da waren auch sicher die Kassensysteme auch sozusagen etwas herausfordernd, weil man muss ja mit der Kasse kommunizieren und integrieren können, was ja dann viele sozusagen nicht ermöglicht haben. Und da bewegen wir uns jetzt aber sukzessive hin. Die Kassen werden moderner, die Kassen haben API-Schnittstellen, also Cloud-Schnittstellen. Es gibt Lösungen, die Tischbestellungen ermöglichen. Und da werden wir hinkommen, auch um natürlich da den Fachkräftemangel in der Gastronomie, gerade was Bedienkräfte passiert, auch da entgegenzuwirken. Und das wird am Ende, ich sage, es wird nie alles alleine sein, sondern es wird ein Hybridmodus sein, gerade wenn ich, sag mal, ich habe vielleicht schon Essen bestellt, ich möchte nochmal Getränke bestellen, ich muss nicht warten und ich kann einfach sagen, bitte nochmal eine Runde. Alle das wollen nochmal die gleichen Getränke haben, ich klicke drauf und die Küche oder der Schank in dem Fall weiß Bescheid und sie können sofort vorbereiten.
Also ich glaube daran, ich glaube auf jeden Fall daran, dass das gute Ideen sind und gute Lösungen auch, weil alles, was wir von unserer Tätigkeit zu der Tätigkeit des Gastes machen können und gerade der Bezahlprozess, das ist jetzt nicht unbedingt ein Prozess, der beliebt ist oder das ist kein Lieblingsprozess. Und wenn wir den outsourcen können, dass der komplett einfach schon erledigt ist, das wäre ja noch so mein Wunschgedanke, ne? Dass man in ein Restaurant kommt, das Restaurant kennt mich, es ist eine, jetzt sind wir schon ein paar Jahre mehr in der Zukunft. Datenschutz spielt gar keine Rolle mehr. Eine Kamera erkennt, dass ich ins Restaurant gehe, ja, sieht mein Gesicht. Ich habe natürlich schon meine Kreditkartendaten hinterlegt. Ich setze mich an einen Tisch. Kameraüberwachung kriegt komplett mit, was ich bestelle und was ich auf meinen Tisch serviert bekomme. Und am Ende gehe ich einfach aus dem Restaurant raus, habe schon irgendwo eine Menge Trinkgeld hinterlegt, die automatisch dann weitergegeben wird und dieser Bezahlprozess entfällt komplett. Also da bin ich ja ganz, ganz heiß drauf, dass das dann in Zukunft irgendwann auf uns zukommt. Aber das ist ja wahrscheinlich nochmal ein Schritt weiter. Aber das macht.
Da bist du am falschen Kontinent.
Ja, ja, das erstmal auch schon. Auch erstmal. Aber in China gibt es das ja schon. Da gibt es ja schon so Bestell- und Bezahllösungen, so Pay by Smile. Dann lächelst du einmal und dann wird es abgebucht, ne? Schon davon gehört?
Absolut, ja, ja. Also wir sind ja sehr, sehr eng auch verbunden mit chinesischen Unternehmen. Wir haben ja auch natürlich Lieferanten. Ich bin ja auch regelmäßig in China. Und tatsächlich, die technischen Möglichkeiten, die gibt's alle schon. Ja, es ist dann auch immer eine Frage, eine gesellschaftliche Frage. Wie weit möchte man da auch volle Transparenz geben? Und in Europa haben wir natürlich da eine sehr, sehr große Skepsis. Ich denke, in gewissem Grade ist es auch richtig, dass man sagt, man will jetzt nicht zum absoluten Bürger werden, wo im Prinzip, wir haben Kameras all over around, ja, und es ist nur mehr alles über Kamera gesteuert. Aber in manchen Dingen sind wir sicher auch zu restriktiv, wo man sagen muss, okay, man braucht hier so ein bisschen eine Abwägung zwischen Fortschritt und auch Datenschutz, Sicherheit. Und ja, das denke ich auch, hat sich momentan auf der politischen Ebene, merkt man, da gibt es doch die ein oder anderen, sagen wir, pragmatischen Ansätze zu sagen, okay, wo sind wir vielleicht überreguliert, wo müssen wir neu denken, dass wir nicht am Ende so weit abgeschlagen sind und eigentlich die ganzen technischen Möglichkeiten nicht nutzen können, weil am Ende wir werden sie brauchen. Wir sehen uns auch in der Gesellschaft, die Gesellschaft wird älter, es muss Entlastung geben, was Effizienz gibt, Effizienz und Arbeitskräfte gibt und dementsprechend, ja, würde ich mich freuen, wenn sich da einiges tut, dass wir da effizienter werden.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir als Europa, nehmen wir mal uns als Kontinent, als europäische Gesellschaft. Ich glaube, so wie wir es machen, ist es grundsätzlich schon eine gute Idee, sage ich mal so, dass wir sehr sensibel sind, was gerade dieses Thema künstliche Intelligenz angeht. Und ich finde es auch gut, dass wir dort regulieren, uns darum kümmern, dass es reguliert wird, dass wir uns bemühen, dass wir uns da kein Korsett umzwängen und sagen, wir, wie du gerade sagst, also dass wir sämtliche Innovationen und Potenziale nicht nutzen, weil wir uns dieses Korsett anziehen. Aber ich sehe das einfach als Chance. Gerade der demografische Wandel, der zwingt uns eigentlich dazu, effizienter zu werden, mehr Output zu generieren, damit wir uns alle irgendwie noch in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, versorgen können. Deswegen ist das alles gut. Aber ich glaube, mit der Rolle, die Europa hier einnimmt, können wir zukünftig auch in der Welt so ein bisschen was jetzt gehen wir aber ganz schön weg von unserem Thema. Ich komme gleich wieder zurück. Ein abschließender Satz dazu. Ich glaube, wir können dann eine schöne Rolle in der Welt einnehmen, weil wir haben die Erfahrung mit der Regulierung gemacht, mit der gesunden Regulierung, weil ich glaube, ob es jetzt USA ist oder andere Kontinente, die werden dann irgendwann auch sagen, okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Hilfe beim Regulieren. Wir haben es jetzt ein bisschen aus dem Ruder laufen lassen und dann könnten wir das als unsere Dienstleistung mit ins Spiel bringen und sagen, wir wissen, wie es geht. Also das sehe ich so ein bisschen, dass das unser Potenzial ist in der Welt. Okay.
Ja, also wir sehen es in den USA auch, dass also es gibt auch einige Staaten, Kalifornien zum Beispiel, auch die versuchen hier Datenschutz nochmal etwas sozusagen zu modernisieren. In deren Aspekt, da ist natürlich die EU auch in gewisser Weise ein, ich würde nicht sagen Vorbild im klassischen Sinn, aber zumindest ein Anhaltspunkt. Aber das, ja, wenn wir wieder Richtung Asien blicken, dann hat es wieder ganz andere Perspektive. Ich glaube, da ist Datenschutz per se, in dem Konzept, wie wir es kennen, in vielen Ländern so nicht vorhanden.
Ja. Wenn wir mal kurz beim Thema künstliche Intelligenz bleiben, du hast ja gerade schon gesagt, das ist gerade verändert sich so viel und der Bereich, der trägt dazu bei, dass sich sehr viel verändert in einer Geschwindigkeit, wo man fast gar nicht Schritt halten kann. Wie wirkt sich das auf die Payment-Prozesse aus? Hast du da eine Idee, eine Vorausschau?
Also faktisch im aktuellen Stand heute Setup sieht man jetzt noch nicht, dass die KI die Zahlung sozusagen übernimmt. Wo wir sehen, sind im Hintergrund bei den ganz großen Zahlungsabwicklern, dass die KI verwenden für Fraud Protection oder Fraud Prevention. Dass gerade wenn Missbrauch vorherrscht ist, dass dann entsprechend erkannt werden kann oder recht oder früh erkannt werden kann, wenn hier mögliche Zahlungen potenziell nicht ganz legitim sind. Und das bringt natürlich auch einen Mehrwert für die gesamte Zahlungsabwicklung, weil am Ende sind ja Kosten, die durch Zahlungsabwicklung entstehen, natürlich auch sehr stark getrieben, wie viel Fraud muss am Ende abgewickelt werden oder erkannt werden. Da sind wir in Europa schon besser. Wir haben in Europa ja auch durch die Vorgaben oder Regulierung relativ strenge Vorgabe, auch gerade zum Beispiel Magnetstreifkarten sind ja gar nicht mehr zugelassen bei uns. Das heißt, einfach nur die Karte durchziehen und dann kann man bezahlen. Das ist ja bei uns mittlerweile absolut die Ausnahme und nur in gewissem Maß überhaupt zulässig. In den USA zum Beispiel ist es immer noch sehr, sehr weit verbreitet und damit kann man dort auch ganz einfach mit einem manipulierten Laser den Magnetstreifen duplizieren und einfach mal die Karte überall durchstecken. Und auch entsprechend höher sind dann auch diese Fraud Cases. Und da kann natürlich KI sehr, sehr viel helfen.
Wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass Gäste ihr Smartphone dann zur Kasse werden lassen, dass sie den Bestell- und Bezahlprozess damit abdeckeln, dann haben wir ja einen Datenschutzthema, weil wer speichert was, wo werden die Sachen gespeichert, wie ist das DSGVO-mäßig, ist das konform und da werden viele aus der Gastronomie wahrscheinlich sagen, oh nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu heiß, ich lasse das bleiben. Wie stellt sich das dar? Hast du da eine Ahnung?
Am Ende ist immer die Frage, wie fließen die Daten? Also der Unternehmer, also wenn man heute mit einer Karte zahlt im Supermarkt, dann kriegt der Supermarkt ja nicht den Namen des Karteninhabers in Klartext übermittelt, sondern im Normalfall kriegt der Supermarkt tatsächlich selbst nur die sogenannte Masked Pan, also eine Art Teil der Kartennummer übermittelt und der restliche Kartenteil bleibt beim Acquirer hängen. Und der wiederum kennt auch nicht den Namen des Karteninhabers, sondern er kennt nur die Karte und nur der Issuer kennt sozusagen den Kartennamen. Das heißt, man hat mehrere Parteien, die alle Daten haben und natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, man kann mit den Partnern zusammen kooperieren und könnte dann gewisse Profiles erstellen, das ist möglich, aber am Ende muss man sich überlegen, okay, wie fungieren sozusagen diese Datenströme. Wenn man jetzt sich vorstellt, heutzutage im E-Commerce ist es ja ganz klar üblich, dass man am Ende seinen Namen und seine Adresse bekannt gibt, neben der Zahlung, weil man will ja am Ende die Lieferung auch erhalten und das funktioniert ja nur, wenn man auch am Ende weiß, wohin es geschickt wird. Das heißt, da haben wir das Thema Stand heute eigentlich schon und dann ist immer die Frage, wie lange werden die Daten gespeichert, was passiert mit den Daten, werden die nachher weiterverkauft oder verarbeitet. Und auch da gibt es sehr seriöse Online-Händler und die speichern die für eine gewisse Zeit und danach werden die gelöscht, wenn gewisse Fristen ablaufen. Und das ist sozusagen auch die normale Handhabe. Wenn wir das Ganze transformieren jetzt in den, ich bestelle am Tisch im Lokal, dann ist ja die Frage, muss ich überhaupt meinen Namen eingeben? Weil in dem Moment, wenn ich bezahlt habe, kann es auch für den Unternehmer oder für den Gastronomen in dem Fall ja völlig egal sein, ob das der Huber Max oder der Müller Moritz ist. Am Ende ist es eine bezahlte Bestellung. Und der Tisch wo der hingeliefert wird, ist bekannt. Das ist die Tischnummer 123. Und dann kann ich aber die Möglichkeit bieten und sagen, hey, wenn du willst, dass du dich als Stammkunde registrierst, dann kannst du dich speichern lassen und dann kriegst du, wenn du wiederkommst, auch einen Benefit. Ja, da sind wir im Bereich Loyalty und auch das wird für Unternehmer, wenn wir Richtung Digitalisierung gehen, zukünftig immer wichtiger, dass man sich eine Stammkundschaft aufbaut, dass man auch schaut, okay, wie kann man deren Zielgruppe oder die Zielgruppe richtig bedienen, dass man weiß, was die gern haben wollen. Und damit ist auch dann diese Möglichkeit wieder etwas, was als Unternehmer man nutzen kann, um hier die Kunden besser zu bedienen.
Ich habe ich kenne Ready-to-Order jetzt seit ungefähr 6 Jahren. 2020 hatte ich so das erste Mal Berührung mit euch. Das ging direkt heiß her, muss ich sagen. Ich habe euch kennengelernt als sehr flexibel und schnell. Das war damals mein Eindruck. Danach hatten wir dann 6 Jahre keinen Kontakt und jetzt dann wieder. Aber damals war es so, vielleicht kann ich die Geschichte kurz erzählen. Corona hat uns gerade fest im Griff gehabt und es ging dann darum, da haben sich ja alle Gedanken gemacht, okay, wie können wir unser Konzept anpassen, was können wir jetzt gerade machen, wie können wir vielleicht noch zusätzlich Geld verdienen, neue Produktgruppen, Lieferservice, aber da waren ja unheimlich viele Gedanken, die sich auch teilweise bis heute etabliert haben und wir haben Gastronomen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, beziehungsweise den ich betreut habe und der hat mit eurem Kassensystem gearbeitet und der hat sein ganzes Konzept umgeschmissen, der hat gesagt, okay, wir liefern jetzt, das ist nur ein Beispiel gewesen. Der hat neue Produktgruppen mit reingebracht, der hat Online-Dinge angeboten. Also vieles, was dort einfach verändert worden ist und wo die Kasse eine zentrale Rolle gespielt hat. Und wir mussten dann sehr schnell dann auch diese Dinge ändern, damit wir so schnell wie möglich wieder Geld verdienen und nicht diese Prozesse dumm anpassen mussten und die dann von Menschen mit Händen ausgeführt werden mussten. Und das hat sehr schnell geklappt. Wir waren sehr flexibel, wir konnten das Konzept umstellen. Und da habe ich meine erste positive Erfahrung mit euch gemacht. Und damit, ich wollte gar nicht so weit ausufern, aber ich wollte mit dieser Erfahrung auf eine Frage hinaus. Ihr seid ja auch, und das war damals auch ein Thema, dass wenn wir jetzt mit einem Management-Tool, Buchhaltung, Warenwirtschaft oder, da seid ihr ja dann auch sehr bemüht, dann auch irgendwo Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich anbindet an andere Systeme, damit man dann halt die bestmögliche Erfahrung hat. Ob es jetzt Buchhaltung, Warenwirtschaft, Reservierung oder ist. Und deswegen glaube ich, ist die Frage bei dir gut platziert. Diese ganzen Tools, der Gastronom hat dann ja 5, 6, 7 Systeme, mit denen er umgeht oder vielleicht sogar noch mehr. Glaubst du, dass diese Tools in Zukunft zu einer Plattform verschmelzen? Und wirklich komplett über, so wie es Google heutzutage macht oder das Microsoft, die Microsoft-Plattform, dass das ähnlich passiert? Oder glaubst du, sind wir davon noch weit von entfernt?
Am Ende wird es sehr schwierig werden, für eine einzelne Firma all diese unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Use Cases dann doch sehr, sehr speziell werden und auch sehr, sehr viel Know-how in dem jeweiligen Bereich bedürfen, dass man das auch ordentlich löst. Und daher glauben wir, dass es ein Ökosystem entstehen wird. Ja, wir sehen es ja auch an den Smartphones. Es gibt 2 Betriebssysteme mit Android und iOS. Aber Apple und Google bauen nicht alle Apps selber, die hier drauf installiert werden. Ja, also auch da gibt es ein Ökosystem. Es gibt die App Stores und da gibt es viele, viele Software-Provider, die dann entsprechend Apps anbieten, die ja in den Ökosystemen funktionieren. Und genauso sehen wir das auch für Unternehmer. Wir haben uns in dem Kontext eben spezialisiert auf das Thema Kasse und auf das Thema Kartenzahlung, dass das eben entsprechend im Kern gut abgewickelt wird, bieten natürlich darüber hinaus auch das ganze Thema Buchhaltung und Co. Und das Allerwichtigste, das hast du auch erst angesprochen, ist eine offene, gut dokumentierte API-Schnittstelle, die ermöglicht, dass es nicht nur Daten gelesen werden können von externen Lösungen, sondern dass man auch sozusagen Daten reinschreiben kann. Also ich kann Artikel neu anlegen, ich kann aber Artikel auch sozusagen abziehen, ich kann Umsatzdaten mir rausnehmen. Und da haben wir über 100 Integratoren, die das auch nutzen, die zum Teil Standardlösungen anbinden, die teilweise ihre eigenen Lösungen rauspicken. Und was wir beobachten es ja genau und versuchen zu sehen, okay, wo gibt's Trends, wo wir sagen, da macht Sinn, dass wir selber als ein Produkt rausbauen, um Anschnittstellen zu machen. Ganz, ganz wichtig natürlich für die Buchhaltung. Wir haben in Deutschland mit der DATEV einfach einen ganz, ganz klassisch ganz großen Buchhaltungsanbieter, der für vielen Steuerberater, Buchhaltern verwendet wird. Und gerade bei so einer wichtigen Lösung haben wir selbst die Integration gebaut, dass man auch hier komplett reibungslos entsprechend kommunizieren kann. Und dann gibt es aber eben auch kleinere Unternehmer, die selber was bauen. Wir haben Kunden, die haben Power BI angebunden, die kriegen jeden Tag automatisiert aus der Kasse die Daten in ihr Power BI reingespielt, können dann Analysen ziehen, noch viel granularer, wie wir es bei uns sozusagen in der Kasse darstellen, obwohl wir eh schon sehr, sehr viele Insights haben, die wir anzeigen können. Und so wird die Reise weitergehen. Das heißt, Ökosystem mit mehreren APIs, um dann eben das Beste aus dem jeweiligen Segment miteinander zu verbinden.
Ja, und das ist auch ein Punkt, den man, wenn man sich gerade überlegt, okay, ich muss jetzt was tun in dem Bereich, ich muss in der nächsten Zeit mal wechseln, was man in seinen Anforderungskatalog auf jeden Fall mit reinschreiben sollte. Nicht nur die Funktionalitäten, die ich benötige und die ein System mitbringen muss, sondern auch diese Faktoren. Also wie schnell habe ich die Möglichkeit oder zu welchen anderen Lösungen habe ich die Möglichkeit, eine Connection zu schaffen? Und das sind mindestens genauso wichtige Faktoren wie einfache Funktionalitäten. Das heißt, sowas darf in einem Katalog nicht fehlen, wenn mir das wichtig ist. Kann ja auch sein, ich sage, okay, Kasse ist mir wichtig, alles andere ist mir egal. Dienstplanung mache ich über Excel oder mit Zettel und Stift, Rest ist mir wurscht. Aber wenn mir das wichtig ist, dann sollte ich das mit auf meine Agenda schreiben und im Katalog hinterlegen. Das auf jeden Fall. Und bleiben wir mal dabei, da ist jemand, der sagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, wir wollen in 3-4 Monaten wollen wir wechseln oder wir bauen neu. Hast du konkrete Handlungsempfehlungen für solch jemanden, der jetzt bald eine Entscheidung treffen muss? Was sollte er sich organisieren, was in 5 Jahren auch noch wirklich nicht funktioniert, das ist nicht richtig, sondern dass es auch noch zeitgemäß ist. Worauf muss er achten, ohne dass er Fehlinvestitionen tätigt?
Also am wichtigsten am Beginn ist mal zu verstehen, was brauche ich denn genau? Also was ist mein Geschäftsfeld, also was ist mein Unternehmen, wie funktioniert das und wohin könnte es sich entwickeln? Und im Idealfall hat man eine Kassenlösung, die auch entsprechend anpassbar ist, modular ist, die auch gewisse Möglichkeiten hat, sich dann auch entsprechend weiterzuentwickeln. Dann hat man die Möglichkeit dann auch zu schauen, okay, was ist denn jetzt neben der Kasse wichtig, nämlich Kartenzahlung. Auch da empfehle ich immer gleich von Anfang an, das mit dazu zu nehmen, weil wir sehen es einfach ganz klar, dass Unternehmen, die Kartenzahlung anbieten, tatsächlich einfach hier mehr Umsätze generieren können, weil einfach dieser reine Bargeldfokus mittlerweile immer wieder auf Kunden stößt, die dann eben nicht genügend Bargeld haben, um das auszugeben. Und auf der anderen Seite die Buchhaltung. Auch da ein System sich anzuschaffen, das bereits die Buchhaltung so vorbereitet, dass am Ende der Buchhalter oder Steuerberater nicht den Mehraufwand dann hat und am Ende mehr Kosten verursacht. Das heißt, wirklich der Prozess von ich habe meine Artikel bis hin zu ich kriege meinen Monats- oder Jahresabschluss möglichst reibungslos durch. Ich kann die Mitarbeiter sehr schnell auf das neue System, auf das System einschulen. Das sind alles immer so Kernelemente, die am Anfang wichtig sind. Und auch ein weiterer Punkt, wenn man ein Unternehmen neu startet oder ein neues Konzept startet, du hast es auch vorhin erwähnt, man kann nicht stehen bleiben, man muss iterieren, man kriegt Kundenfeedback, man sieht, was funktioniert. Und ein Kassensystem, das auch eine gewisse, sage ich mal, Insights vom Unternehmen mitbringt, hilft mir dabei. Zum Beispiel, man stellt fest, man macht die Öffnungszeiten Montag bis Freitag und sieht aber in der Kasse am Ende, Montag, Dienstag sind extrem schwache Tage, und eigentlich habe ich gar kaum Umsätze, na, dann kann ich erkennen, okay, mache ich doch Samstag, Sonntag. Ich kann hier optimieren, sozusagen Auslastungsmanagement betreiben. Genauso wie, welche Artikel funktionieren gut? Ja, in der Gastronomie, es gibt meine Topseller. Wo kann ich den Fokus setzen auf die 80%, die wirklich effizient sind und die 20%, die vielleicht niemand kauft oder eher nur mehr Aufwand bringen, vielleicht sogar irgendwann aus der Speisekarte rausnehmen. Und all Elemente helfen einem Unternehmer, klassisch das Unternehmen so zu optimieren, dass er am Ende sagen kann, okay, jetzt hat mir das System wirklich geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und eine letzte Frage noch. Wenn wir uns jetzt in 5 Jahren, wir machen das jetzt ja, habe ich ja festgestellt, immer so im 5-6-Jahren-Rhythmus, wenn wir uns dann in 5 Jahren wiedersehen, also 2030, dann setzen wir uns zusammen. Und was denkst du, wie hat sich die Gastronomie dann verändert. Wie sieht die Gastronomie dann aus?
Ich kann jetzt mal einen Wunsch äußern, ja, wie ich mir wünschen würde. Und ich kann noch nicht sagen, ob es 5 Jahre sind oder ob es dann länger dauert. Aber ich würde mir wünschen, dass wir gerade in Deutschland die Möglichkeiten, die die Technik uns heute bietet, sukzessive auch in den Markt oder in die Unternehmer bringen können. Das beginnt von dem Beispiel, gerade, ich sage, es fängt beim Bäcker eigentlich an. Ja, wenn der Bäcker, der vielleicht gerade in der Früh, wo viele Leute zur Arbeit fahren, möchte sich in der Früh noch einen Kaffee und vielleicht noch ein Gebäck holen, dann kann ich das ja theoretisch schon am Weg in der Straßenbahn schon vorbestellen. Ich bin in 5 Minuten da, ist bereits bezahlt, ich kriege das, brauche nur mehr vorbei, hol's mir ab und gehe dann weiter. Ich muss gar nicht mehr in der Schlange stehen. Sozusagen genauso wie in Lokalen, wo ich Mittagessen gehen möchte. Man hat ja tatsächlich vielleicht eine Mittagspause, 40 Minuten, eine Stunde ist relativ knapp beim Essen. Alle gehen zur gleichen Zeit essen. Es ist natürlich oftmals so, dass man dann, bis man bestellt hat, bis man abgerechnet wird, auch da, man kann es vorbestellen, man hat seinen Platz, man kann es oder man macht es zum Mitnehmen und es ist deutlich effizient gesteigert. Und aber im Gegensatz dazu, wenn man dann wirklich in die, sage ich mal, Gastronomie gehen will, wo es dann wirklich ums Erlebnis geht, sei es zum Beispiel, ich gehe am Abendessen mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder auch mit irgendwelchen guten Freunden und möchte einfach den Abend genießen, na, da ist vielleicht dann wieder die persönliche Betreuung auch von einem Kellner, der vielleicht mehr ist als nur, er bringt mir das Essen, sondern der einem noch Empfehlungen abgibt, noch Tipps, der vielleicht Geschichten erzählt zu dem, was sie heute essen. Da ist es vielleicht dann wieder das andere, da möchte man dann diesen Mensch erleben. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen dieses unterschiedliche Setup, das heißt, ich habe die effizienzorientierten Unternehmen, die sollen möglichst stark digital sein, wo es wirklich darum geht, Zeit zu sparen. Und auf der anderen Seite die klassische Gastronomie-Erfahrung mit wirklich Genuss und auch schöne Zeit verbringen. Da ist dann natürlich auch wichtig, dass man auch den menschlichen Kontakt im Vordergrund hat.
Genau das Gleiche wünsche ich mir auch. Und wenn ich das sogar noch reduzieren würde auf einen einzigen Wunsch, dann würde ich mir wünschen für die Zukunft, und das ist mir auch egal, ob das in 2, 3, 5 Jahren ist, Hauptsache es wird irgendwann verstanden, dass alle Gastgeber, Gastgeberinnen da draußen begreifen, dass wir nicht lediglich Dienstleister sind, die Essen servieren oder Getränke, sondern dass wir, dass es in Zukunft noch mehr darauf ankommt, was für menschliche Faktoren wir liefern. Also wie lesen wir unsere Gäste, wie gehen wir auf unsere Gäste ein? Also das, was du gerade sagst, dieses Storytelling, wo kommen unsere Produkte her, dieser Unterhaltungsfaktor, dass einfach gemenschelt wird im positiven Sinne, dass das viel, viel wichtiger ist als das, was auf dem Teller kommt. Und da werden mich wahrscheinlich jetzt einige verfluchen, aber das ist einfach so, dass gut kochen, das können ganz, ganz viele. Ich brauche ein schönes, spannendes Konzept, aber dann brauche ich die besten Menschen dahinter, die das zum Gast bringen. Und alles andere, wir sind nicht einfach nur Tellerüberbringer oder Getränkeüberbringer. Und das muss verstanden werden. Ja, mein lieber Markus, wir sind schon, das kommt mir vor, als wären wir gerade erst gestartet und hätten gerade mal eine Viertelstunde gequatscht. Aber tatsächlich sind wir schon rum mit der Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da gewesen bist, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank dafür. Und du bist mein Gast im Küchenhelle-Podcast und mein Gast im Küchenhelle-Podcast schließt immer den Küchenhelle-Podcast ab. Das heißt, ich würde mich jetzt schon mal von allen Hörern verabschieden und dir gleich das letzte Wort übergeben. Und an euch alle da draußen, ganz lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit einschaltet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch sehr, sehr gerne eine gute Bewertung da. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich übergebe an dich, Markus. Du hast das letzte Wort. Danke, dass du da warst und macht es gut.
Ja, Markus, auch vielen Dank für die Zeit und auch die guten Fragen. Super spannendes Thema. Also ich kann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, bringt viel Mut mit, jetzt auch fürs neue Jahr, auch mal Dinge, die man hinausgeschoben hat, mal zu hinterfragen und auch zu ändern. Und gerade Thema Digitalisierung, ich denke, da haben wir in Deutschland unfassbar viel Aufholbedarf. Und ja, dieses Appell an Unternehmer, Mut zur Digitalisierung, Mut, was Neues auszuprobieren, das kann ich mitgeben. Und ich denke, das wird allen am Ende oder den meisten am Ende super positiv rüberkommen. Vielen Dank.
Dankeschön.